Nach Lukas 2, wie wir es eben auch gehört haben. An vielen heiligen Abenden in Lesungen, Krippenspielen und Inszenierungen. Es begab sich aber zu der Zeit, und manche können sich ja auswendig die Weihnachtsgeschichte, da machte sich auch auf Josef mit Maria. Und dann geht die tausendfach, wenn ich jetzt so durch die Reihen schaue, sehe ich natürlich auch junge Menschen, die haben es vielleicht noch nicht tausendfach gehört, aber doch auch schon häufig. Und dann geht die tausendfach erzählte Geschichte los und wir werden mit hineingenommen in diesen Sog. Vielleicht wünscht man sich auch ein wenig nur, aber doch mächtig, diese Welt im Augenblick auszublenden, wie sie das ganze Jahr über mit Macht über uns hereinbricht und uns verunsichert, die Welt auszuschließen, in den Stall zu treten und die Tür hinter sich zuzumachen. Weihnachten hat viel mit Gefühlen zu tun. Und das braucht man auch und das tut gut. Doch jenseits davon möchte ich heute Abend mit euch einmal durch Gefühl und Bekanntheit hindurchschauen auf die Botschaft, auf die frohe Nachricht des Weihnachtsevangeliums. Vielleicht erhält man dadurch einen neuen Zugang. Doch zunächst einmal der Evangelist Lukas, dem wir ja diese Geschichte verdanken. Er will nicht nur erzählen, wie es gewesen ist, er will viel mehr von der Schönheit und der Wahrheit der guten Nachricht, der Freudenbotschaft von Jesus Christus erzählen, von dem Sohn Gottes, der in diese Welt gekommen, von den Toten auferstanden ist und so die Welt rettet, wie die Engel verkünden. Und so fängt er an. Lukas beginnt mit Gegensätzen. Augustus gegen Jesus, Rom gegen Bethlehem, Metropole gegen Provinz, Kaiser gegen Kind. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa mit Maria, seinem vertrauten Weibe. Die war schwanger. Eigentlich war damals Augustus der leuchtende Stern am römischen Himmel, am römischen Kaiserhimmel. Frieden und Eintracht habe er gebracht, sang man in den Lobeshymnen auf das göttliche Kind. Dass das göttliche und goldene Zeitalter angebrochen sei, wurde gesungen. Der Retter des Vaterlandes sei er. Doch der Evangelist Lukas sagt ganz klar und deutlich, das Kind in Holz und Stroh, das ist der Retter, klein und hilflos, ohne Verdienst und ohne große Taten. Alleine, dass es da ist, rettet schon die Welt. Ein himmelweiter Unterschied. Der Kaiser will wissen, wer alles in seinem Reich lebt, das ist ja verständlich. Das braucht man, um die Steuern zu erheben und für vieles mehr. Augustus nummeriert durch. Alles wird zu einer Nummer, zu Zahl, zum Objekt, zur Obrigkeit. Gott aber erhält einen Namen. Dieser Name wird konkret, ansprechbar, einmalig und unverwechselbar. Ja, in seiner Würde unantastbar. Keine Nummer im großen Getriebe der Welt, sondern man kennt seinen Namen. Die Würde jedes einzelnen Menschen hat, christlich gesehen, hier ihren Grund. Gott wird nicht nur zur Nummer, sondern Gott wird Mensch. Das muss man all denen gesagt haben, die die Menschen so gerne zur Nummer oder zu einem Rädchen im Getriebe machen. Dann als nächstes ist da der Gegensatz zwischen Bewegung und Ruhe. Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, wie viel Bewegung in dieser Weihnachtsgeschichte vorkommt? Jeder Mann ging, Josef und Maria machen sich auf. Der Engel geht. Er trat zu den Hirten. Der Engelchor taucht auf. Die Engel fahren gen Himmel. Die Hirten kamen eilends. Die Hirten kehren wieder um. Immer wieder tut einer etwas. Loben, singen, preisen, sich wundern, ja, sogar staunen. Einzig das Jesuskind, das ist der nächste Gegensatz. Das Jesuskind liegt da. Ja, es liegt nur da und macht gar nichts. Nur an drei Stellen in den Evangelien liegt Jesus da und macht gar nichts. An pointierten Stellen im Evangelium. In der Krippe, bei den Jüngern, damals auf dem Schiff, während dem Sturm, heißt es an einer Stelle, bei Markus, wo es sogar Sondergut ist, weil es nur dort vorkommt. Und er ruhte oder er schlief auf einem Kissen. Auf dem See Genezareth im Boot und schließlich ruht Jesus im Grab. Im Boot und im Grab steht das Vertrauen dahinter. Gott trägt mich hindurch und lässt mich nicht ins Bodenlose stürzen. Und am Anfang die Empfänglichkeit, die Offenheit und Passivität eines neugeborenen Kindes. Am Anfang mittendrin und am Ende taucht immer wieder das tiefe Einverständnis und Vertrauen auf. Du musst dein Leben gar nicht im Griff haben. Wichtiges wird dir geschenkt. Inmitten all der Aufforderungen, dies zu tun und jenes zu lassen, daran zu denken und dies nicht zu vergessen, ist das eine heilsame Unterbrechung des eigenen Lebens. Ja, und schließlich folgt ein nächster Gegensatz von drinnen und draußen. Die ganze Weihnachtsgeschichte lebt davon. Bilder, Krippenlandschaften und natürlich die Krippenspiele. Ich möchte diesen Gegensatz an einem Beispiel verdeutlichen. Es gibt eine Person, die für jedes Krippenspiel unverzichtbar ist. An welche Person denkst du jetzt wohl? Eben haben wir ja auch eins gesehen und miterlebt. Eine Person, die unverzichtbar ist, die aber in der Weihnachtsgeschichte nicht vorkommt. Es ist der Wirt. Seine Existenz verdankt er einer Leerstelle. Sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Wenn man die Wohngepflogenheiten von damals kennt oder sich vorstellt, war das viel weniger dramatisch, als es sich in den Krippenspielen darstellt. Aber es gehört einfach dazu. Einer, der Josef und Maria mehr oder weniger freundlich wegschickt. Ja, es tut mir leid, ich habe keinen Platz in meiner Herberge. Der Wirt ist drinnen. Er gehört zu den Einheimischen. Er hat ein Dach über dem Kopf, eine einigermaßen gesicherte Existenz. Ja, er ist ja zu Hause. Er hat eine Heimat. Josef und Maria und das Neugeborene, die sind draußen. Sie kommen von woanders her. Sie wissen nicht, was sie erwartet. Irgendwie müssen sie sich durchschlagen. Das in der Kälte, in der Dunkelheit. Sie sind die Fremden und sie sind in der Fremde. Das wünscht man sich ja selbst nicht. Dazu zu gehören, das wünscht man sich, Heimat zu haben und nicht der eine oder der andere Fremde zu sein. Verbunden ist das mit der heimlichen Angst, selber draußen vor der Tür zu stehen, sich fremd zu empfinden, fremd zu fühlen. So macht der Fremde einem Angst. Es ist die Angst vor der eigenen Fremdheit oder auch die Furcht, nicht mehr genug zu haben, weil der Fremde einen beraubt. Vieles, was bei uns und in dieser Welt passiert, ist vielleicht von daher zu erklären. Und schließlich und endlich gehen wir noch einmal zum Anfang zurück. Der Evangelist Lukas, Er will die Schönheit und Wahrheit der frohen Botschaft erzählen und deuten. So interpretiert er das erzählte Geschehen durch den Lobgesang. Und es wird viel gesungen in dieser Geschichte. Wenn ihr noch mal Zeit habt in diesen Weihnachtstagen und für euch in Ruhe die Weihnachtsgeschichte aus Lukas 2 lest oder irgendwie mal hört, durch die Musik oder durch andere Möglichkeiten, da werdet ihr spüren, der Lobgesang zieht sich durch die Weihnachtsgeschichte. Maria singt das Lob. Zacharias singt das Lob. Auch der Simeon singt das Lob. Auch wenn wir bei einem traurigen Anlass von Zacharias, von Simeon ja gehört haben. Und das Zitat, Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den Retter. Er wartete auf den Trost Israels. Simeon singt das Lob. Und die Menge der himmlischen Heerscharen, was mag das für ein Lobgesang gewesen sein? Die Hirten singen das Lob. Wir haben es eben gehört in der Lesung. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Ja, ihr Lieben, alles Loben wird auf den Punkt gebracht im Lobgesang des Engels. Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren ist, denn euch ist heute der Retter geboren, welcher ist Christus. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, ein Kind in einer Krippe liegend und in Windeln gewickelt. Heute ist der Retter geboren, Christus. Er ist die Schlüsselfigur der Weltgeschichte. Und wir hören jetzt bei Lukas die Weihnachtsgeschichte, wollen aber entsprechend oder in Ergänzung dazu von Matthäus auch hören, denn er fügt noch einen weiteren Titel hinzu. Er ist der Sohn Davids. Und sie haben den Messias in Israel erwartet. Damit bezeugt ja Matthäus, Jesus ist in die Welt gekommen. Er ist der erwartete Retter und Messias Israels, der Erlöser der Welt. Das ist der Inhalt des Evangeliums. Das ist die gute Nachricht. Jesus, der Retter der Welt. Ein neugeborenes Kind in der Krippe? Ja, das ist der Retter der Welt. Ist er auch der Retter deines Lebens? Diese Botschaft ist ja manchmal unglaublich. Manche sprechen von einem Wunder und das war ein Wunder. Schon allein die Ankündigung des Engels an die Jungfrau, an die junge Frau Maria, dass sie den Sohn Gottes auf die Welt bringen wird. Das ist das Geheimnis von Advent und Weihnachten, ihr Lieben. Das ist Weihnachtsfreude. Darum kommt mit leeren Händen zur Krippe. So wie eben die drei Gestalten. Und wenn du denkst, du kannst dich nur noch an einem Strohhalm festhalten, komm zur Krippe, auf Stroh und auf Heu, Heu und auf Stroh, da liegt das Christuskind. Menschlicher also geht Gott gar nicht. Nirgendwo sonst als in einem Kind. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, wird Leben sichtbar. Die Anfänge und die Offenheit. Eine Zukunft, die verheißungsvoll und offen vor einem liegt. So kommt der Retter, der Himmel und Erde zusammenbringt, bei dem Gerechtigkeit und Frieden sich küssen, heißt es mal. Aber der dieser oft so verkorksten Welt Hoffnung und Zukunft, Zuversicht schenkt. Darauf dürfen wir hoffen und vertrauen. Liebe Weihnachtsgemeinde, und das eben nicht nur heute Abend, sondern in den kommenden Weihnachtstagen, in dem kommenden neuen Jahr. Und so ist es unser aller Wunsch und unsere Bitte zu dem Jesuskind, dass er uns Weihnachtsfriede, dass der Weihnachtsfriede von Bethlehem auch uns wieder ganz neu tief innen erreicht und wir ihn spüren können. Und dieser Weihnachtsfriede von Bethlehem geleite uns in die kommenden Tage. Amen.